jede Grundanschauung und Denkgewohnheit will ihre Zeit haben. Glänzend reich sind die Ergebnisse neuzeitlicher naturwissenschaftlicher Forschung. Aber sie hat ein beschränktes Gebiet und sie kehrt das Verhältnis von Geist und Materie um. Sie will den Geist aus der Materie erklären, während doch diese aus jenem ihr Dasein und So-Sein hat und ohne ihn schlechthin nicht ist. Darum die Einrede, alle die wunderbaren Begebnisse, von denen in diesem Buch die Rede war, seien, wenn erwiesen, doch allemal an den Körper gebunden, abhängig von seinem funktionellen Dasein und undenkbar ohne ihn, könnten daher einen Fortgang des psychischen nach Aufhören der Leibesfunktionen in keiner Weise wahrscheinlich oder auch nur möglich machen. Solche Einrede trifft nicht die Erkenntnis, die aus eben jenen seltsamen Erlebnissen und Erfahrungen sich ergibt. Sie gründet auf der hergebrachten Wertschätzung des leiblich-physischen. Die Behauptung, bewusstes Erleben, psychisches Geschehen müsse schlechthin zu Ende sein, wenn gewisse Wahrnehmungskomplexe, die wir Gehirn und dessen Lebensäußerungen nennen und an die für die kurze Zeit dieses Lebens jenes seelische Geschehen geknüpft scheint, ausgeschaltet oder abgelaufen sind, bedeutet eine brutale Willkür, von der jeder selbstständig Denkende sich frei machen sollte. Die wunderbaren Begebenheiten aus allen Zeiten, seit den letzten Jahrzehnten mit neuer Dringlichkeit sich meldend und ernstes Forschen und Sinnen der wissenschaftlichen Welt auf sich lenkend, reden eine beredte Sprache und zeigen, wie das Band zwischen Geist und Leib sich zu lockern vermag, um in vielsagendem Erleben des potenzierten Traumes, der Ekstase, gewisser normwidriger Zustände ganz sich zu lösen, damit das magische Sein sich entfalte und eine Anderwelt ihr souveränes Recht antrete. Man kann die seltsamen Erscheinungen, die ihre Zeugen haben, unter den zuverlässigsten und kundigsten Beobachtern herleiten aus der magischen Kraft des unterschwelligen Seins jener eigentümlich begabten Personen oder, wo dies nicht angeht und nur durch die gezwungenste Künstelei zu bewerkstelligen wäre, aus der Kraft derer, die die Grenze des Todes überschritten haben und nun in anderen Formen des Schauens und Erlebens fortexistieren, um bisweilen, wenn die Bedingungen günstig sind, mit uns in Verkehr zu treten, alte Erinnerungen wachzurufen, einstige Gespräche fortzusetzen und mancherlei Winke zu geben vom Überirdischen. Welcher dieser Auskünfte, der animistischen oder der spiritistischen, wie Alexander Aksakow sie sondernd nennt, man den Vorzug geben soll, muss sich aus dem einzelnen Fall ergeben. Wer zur ersten Quellkraft hinzuschauen weiß, dem werden diese und alle Erklärungen letzten Endes nur als periphere Zurechtlegungen ein und desselben lebendigen Urgeschehens sich kundtun. In jedem Falle werden wir gewohnte Gedankenwege verlassen, werden wurzelhaft umdenken müssen, was Menschenwesen sei und uns zu besinnen haben, was Psyche und Physis, Seele und Stoff eigentlich besagen wollen.